Rätsel des Unbewussten.
Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie. Folge 90. Der unbewusste Körper. Psychoanalyse und Psychosomatik.
In dieser Folge widmen wir uns einem psychoanalytischen Zugang zu psychosomatischen Beschwerden. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang auch den Podcast PsychCast, der sich diesem Feld auch aus einer psychodynamischen sowie medizinischen Perspektive in einer Vielzahl hörenswerter Folgen widmet. Wir haben zu dieser Folge außerdem ein besonderes Begleitprogramm auf unserer Förderplattform Patreon. Wir lernen einen innovativen Ansatz kennen, die sogenannte somatische Narration von Sebastian Leikert, in der es darum geht, die Rolle des Körpers bei psychischen Erkrankungen zu verstehen und den Körper auf eine neue Weise in eine psychoanalytische Therapie einzubeziehen. Wir lesen und diskutieren seinen gleichnamigen Text als Bonusfolge. Auf Patreon erscheint auch ein Interview mit dem Autor. Die erste von mehreren Folgen hierzu ist bereits online. Infos sowie weitere Literaturempfehlungen findet ihr in den Shownotes.
Eine 25-jährige Patientin sucht mit anhaltendem Herzstechen, Müdigkeit, Schwindel sowie immer wieder auftretenden Taubheitsgefühlen an den Händen ihren Hausarzt auf. Die Symptome bestehen bereits seit längerer Zeit, seien nun aber so quälend geworden, dass sie endlich etwas dagegen tun wolle. Der Arzt ordnet verschiedene Untersuchungen an, die allesamt ohne Befund bleiben, bis die Patientin zuletzt sogar ein MRT von ihrem Gehirn erhält, ebenfalls ohne etwas Auffälliges zu finden. Am Ende der diagnostischen Odyssee zuckt der Hausarzt ratlos mit den Schultern und bescheidet der Patientin: Das ist wohl psychosomatisch. Er rät ihr dazu, eine Psychotherapie zu machen. Auf dem Überweisungsschein sieht sie die Diagnose somatoforme Funktionsstörung. Die Patientin fühlt sich etwas abgeschoben, vom Arzt alleine gelassen, glaubt auch nicht recht daran, dass ihre Beschwerden wirklich von der Psyche kommen sollen, wobei sich psychisch für sie als eingebildet übersetzt. Aber die Symptome fühlen sich so echt an. Zugleich ist sie sich nicht sicher, überlegt, ob nicht doch irgendetwas in ihrem Leben geschehen sein könnte, dass sie sich so unwohl fühlt, findet aber nichts. Das Beispiel illustriert, warum die Psychosomatik ein mitunter umstrittener Grenzbereich ist, in dem es selten eindeutige Gewissheiten gibt. Es deutet auch auf einen gewissen problematischen Umgang mit dem Wort psychosomatisch hin. Gewissermaßen als eine Art ärztliche Lehrformel für »Ich weiß nicht mehr weiter«. Wenn es keinen eindeutigen Befund gibt, muss das Leiden wohl jenem nebulösen Bereich des menschlichen Erlebens entstammen, den wir Psyche nennen. Aus einer professionellen Perspektive wäre das sicherlich unbefriedigend. Gehört zu einer psychosomatischen Diagnose, wie wir hören werden, viel mehr als wurde körperlich nichts gefunden. Auf dem Feld der Psychosomatik wird ein alter Konflikt ausgetragen, auf dem sich immer wieder Extrempositionen begegnen. Etwa zwischen einer Tendenz zu psychologisieren versus zu biologisieren. Psychologisieren als eine Haltung, die in nahezu jedem Körpersymptom eine psychische Ursache dingfest machen will und die im Verlauf der Geschichte viele hartnäckige Mythen gebildet hat. Etwa in Gestalt der sogenannten Krebspersönlichkeit. Dass es Persönlichkeitseigenschaften gibt, die regelhaft Krebserkrankungen auslösen könnten, zum Beispiel Ärger in sich hineinzufressen, was zum fressenden Darmkrebs führe. Ein Zusammenhang, der wissenschaftlich nicht belegt ist, was natürlich nicht bedeutet, dass psychische Faktoren, vermittelt etwa über den Lebensstil, nicht mit Krebserkrankungen zusammenhängen. Man stelle sich vor, die Frau aus unserem Beispiel hätte ihre körperlichen Beschwerden infolge einer Covid-Erkrankung ausgebildet. Ihr Arzt oder ihre Therapeutin würde darin aber eine rein psychische Ursache sehen. Eine versteckte Depression, ein unbewusster Widerstand gegen ihre Partnerschaft oder ähnliches. Dies würde der Patientin, die an einer körperlichen Erkrankung leidet, zusätzlich eine psychische Verantwortung aufbürden, die an der Unterseite eine Schuldfrage mit sich führt. Bemüht sie sich nur nicht gut genug? Lässt sie sich nicht genügend auf Therapie ein, dass sie immer noch so krank ist? Das andere Extrem wäre, letztlich alle Symptome, auch psychisches Leiden, auf rein biologisch-mechanische Abläufe zurückzuführen, von denen es völlig sinnlos ist, nach deren Bedeutung zu fragen, weil sie keine Bedeutung haben. Wahrscheinlich seien psychische Erkrankungen noch nicht erforschte körperliche Erkrankungen, gehen letztlich auf genetische Defekte oder Entzündungsvorgänge zurück. Auch diese Haltung hat etwas Problematisches. Stellen wir uns vor, die Frau aus dem Beispiel entstammt einer autoritären Familie und ist eine Ehe mit einem Partner eingegangen, der ihr wenig Spielraum und Freiheit lässt. Sie hat sich widerspruchslos in die unterdrückerische Ehe gefügt, auch weil sie in ihrer Geschichte nie etwas anderes erfahren hat. Ihr ist das selbst auch nicht bewusst. Auf eine Frage, ob sie mit ihrem Eheleben zufrieden ist, würde sie im Großen und Ganzen mit Ja antworten, weil sie Kritik an ihrem Gegenüber vielleicht nicht einmal denken kann. Ein Arzt, der in ihren Schmerzen und Beschwerden ein ausschließlich biologisches Problem sieht und seine Zuständigkeit mit dem Verabreichen einer Schmerzmedikation als beendet ansieht, verschließt für die Patientin eine Tür, nämlich die Symptome unklarer Herkunft als einen Hinweis zu nehmen, dass die Frau mit einem inneren Konflikt ringt, in Wahrheit zutiefst unglücklich ist, auch im psychischen Sinne Schmerzen hat und leidet. Die Patientin bräuchte allerdings sicherlich Zeit und ein aufmerksam zuhörendes Gegenüber, um überhaupt so etwas wie ein Bewusstsein von sich selbst zu entwickeln. Die Psychosomatik, die ja auch ein eigenes Fachgebiet der Medizin ist, hat den Anspruch, beiden Dimensionen gerecht zu werden, der biologischen wie der psychologischen. Wer sich auf das Feld der Psychosomatik wagt, rührt an eine uralte philosophische Frage, die wohl bis heute nicht entschieden ist. Wie hängen Körper und Psyche, Leib und Seele zusammen? Wie immer man sich zu dieser Frage stellen mag, lässt sich doch als eine Antwort festhalten. Es ist kompliziert. Die meisten aktuellen Ansätze gehen davon aus, dass sich Körper und Psyche kaum voneinander trennen lassen, sich gegenseitig mannigfaltig beeinflussen und durchdringen, wenn sie nicht überhaupt eins sind. Vielfach untersucht ist, dass dauerhafter psychischer Stress einen erheblichen Einfluss auf das sogenannte vegetative Nervensystem hat, was in sogenannten psychovegetativen Symptomen resultieren kann. Herzrasen, Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel, Schwitzen, Sehstörungen, Schlafstörungen. Hält die psychische Belastung an, können sich im Zusammenspiel mit anderen Faktoren schließlich auch messbare körperliche Erkrankungen ergeben, etwa eine Hypertonie, Bluthochdruck. Ebenso kann das Schmerzempfinden erheblich durch psychischen Stress beeinflusst werden, wobei Stress nicht immer gleichzusetzen ist mit viel zu tun, sondern etwa auch in Gestalt einer dauerhaften und kaum bewussten inneren Anspannung vorliegen kann, die viele mögliche Ursachen hat. Auch ist untersucht, dass psychische Traumatisierungen meist mit einer Dysregulation des vegetativen Nervensystems einhergehen. Manche Menschen erleben innere Anspannung eher auf einer körperlichen Ebene. Müdigkeit, Übelkeit, Druck in der Brust. Der psychische Konflikt spricht sozusagen den Dialekt des Körpers. Andere eher auf einer psychischen Ebene. Niedergeschlagen sein, sich schuldig fühlen, an sich zweifeln. Tatsächlich gehören, wie wir noch hören werden, beide Ebenen zusammen. Ist jedes Gefühl einmal aus einem Körperzustand hervorgegangen und bleibt auch immer an ihn gebunden. Manchmal verrät dies auch die Etymologie von Gefühlswörtern. Angst kommt vom lateinischen angustus, eng, beengt, und ango, Kehle. Viele Gefühlsausdrücke verweisen auf körperliche Vorgänge. Unter die Haut fahren, Gänsehaut bekommen, Kloß im Hals, Schiss haben, etwas zum Kotzen finden, Kopfzerbrechen oder Bauchschmerzen bereiten, dünnhäutig sein. Psychische Erkrankungen haben immer auch eine körperliche Dimension und sind deshalb auch über den Körper beeinflussbar, was zuletzt ja die Herkunft des Wortes Psyche andeutet, das griechische Wort für Atem. Aus der Perspektive der Psychoanalyse ist zum Verständnis eines psychosomatischen Symptoms zunächst weniger entscheidend, welche Körperregion es betrifft, sondern durch welche Prozesse es entstanden ist. Ein psychosomatisch bedingter Schwindel kann auf ganz unterschiedliche Ursachen zurückgehen und dementsprechend auch verschiedener therapeutischer Ansätze bedürfen. Zentral ist hierbei die Unterscheidung in zwei Formen psychosomatischer Störungen, wie sie etwa der zeitgenössische Psychoanalytiker Timo Stork in seiner Grundlagenarbeit trifft, nämlich einerseits zwischen Beschwerden, die auf eine sogenannte Somatisierungsstörung zurückgehen, und andererseits Beschwerden, die durch das entstehen, was man in der Psychoanalyse Konversion nennt. Konversion, lateinisch für Umwandlung, bezeichnet die klassisch-psychoanalytische Vorstellung. Ein psychosomatisches Symptom entsteht, weil sich ein psychisches Problem in ein Körpersymptom verwandelt. Das Körpersymptom, zum Beispiel ein Schmerz im Herzen, hat eine symbolische Bedeutung, steht für etwas. Laut der klassischen Auffassung entsteht ein Konversionssymptom durch einen inneren Konflikt, der nicht bewusst werden kann. Denken wir etwa noch einmal an die Frau aus der autoritären Familie, die mit einem unterdrückerischen Ehemann lebt. Eigentlich ist sie wütend auf ihren Partner, wünscht sich mehr Freiheit und mehr Lust und Genuss an ihrem Leben. Aber diesen Wunsch zu denken würde bedeuten, dass sie ihr autoritäres Gegenüber angreifen oder kritisieren müsste, von dem sie sich zugleich in extremer Weise abhängig fühlt. Wirklich wahrzunehmen oder sogar auszusprechen, was sie fühlt, setzt sie in ihrem Erleben einem bedrohlichen Gegenüber aus, das sie vernichten kann. Psychoanalytisch gesagt, ihr Wunsch unterliegt einem massiven Tabu und wird verdrängt. Der Wunsch aber hinterlässt eine unerfüllte innere Spannung, in den Worten Freuds Triebenergie, und diese findet ihren Weg in den Körper. Die innere Spannung, man könnte auch sagen, eine besondere Form von innerer Aufmerksamkeit, heftet sich an bestimmte Körperbereiche. Dies aber nicht zufällig, sondern gerade an Orte, die im Erleben der Patientin eine bestimmte Bedeutung haben. Vielleicht, weil sie aufgrund der eigenen Geschichte besonders anfällig sind oder aufgrund bestimmter Erfahrungen, manchmal etwa die Erkrankung einer nahestehenden Person, eine besondere Bedeutung haben. Etwa das eigene Herz. Der Körper übernimmt das Sprechen, fängt an, vom seelischen Schmerz der Patientin zu berichten, aber weil er dies in der Sprache medizinischer Symptome tut, wird er so leicht missverstanden, auch von der Patientin selbst, für die sich ihr Leiden rein körperlich anfühlt. In dem Körpersymptom liegt eigentlich eine versteckte Mitteilung, und die Aufgabe in einer Therapie besteht darin, diese Körpersprache zu verstehen und in Gedanken und Gefühle zu übersetzen. Wie bei der Deutung eines Traumes gibt es dabei kein Lexikon, sondern es kommt vielmehr darauf an, was ein Patient selbst damit verbindet. Manchmal kann ein erster Schritt zum besseren Verständnis sein, das Körpersymptom ganz wörtlich zu nehmen. Mir tut das Herz so weh. Oder mein Herz macht das nicht mehr mit. Oder ich kann nicht mehr schlucken. Oder auch ich fühle mich wie ein Schwindler. Wichtig für diese klassische Auffassung ist, Konversionssymptome stehen in einem Sinnzusammenhang mit Lebensthemen und Konflikten, auch wenn sie manchmal in tatsächlich messbaren medizinischen Erkrankungen resultieren. Manchmal lassen sich die Entstehungslinien plausibel nachzeichnen. Die dauerhaft verkrampfte Hand, die den eigenen Ansprüchen genügen will und schließlich eine Entzündung produziert. Der dauerhafte innere Stress und daraus resultierende hohe Cortisolspiegel, der die Immunabwehr herabsetzt. Manchmal gibt es rätselhafte Koinzidenzen zwischen psychischem Thema und körperlicher Erkrankung. Die genitale Pilzerkrankung, die sich immer in dem Moment einstellt, wo eine von tiefen Schuldgefühlen geplagte Person beim sexuellen Verkehr mit ihrem Partner wirkliche Lust empfinden kann. Manchmal wirken Deutungen auch weit hergeholt und bergen in besonderer Weise die Gefahr des Psychologisierens. Manchmal ist ein Infekt auch einfach nur ein Infekt. Für zeitgenössische psychoanalytische Ansätze spielt das Konzept der Somatisierung eine zentrale Rolle. Hierbei geht es nicht darum, dass ein Körpersymptom eine symbolische Bedeutung hat. Die Störung besteht vielmehr darin, dass es einer Person nicht gelingt, solche symbolischen Bedeutungen psychisch zu erzeugen. Also das, was auf einer körperlichen Ebene Erregung erzeugt, in einen Gedanken oder Gefühl zu übersetzen. Der Körper wird, wie Timo Stork in seiner Arbeit über psychosomatische Störungen beschreibt, zu einem Ort der Überflutung. Im Körper sammelt sich zunehmend ungebundene Spannung und Erregung, die nicht mitteilbar ist. Das Körpersymptom zeigt zuletzt ein zu viel an, eine Überlastung, die zu einem Einreißen oder Einbrechen an einer bestimmten Stelle führt. Während ein Schwindel, der durch Konversion entsteht, in einem sinnhaften Zusammenhang mit einem inneren Konflikt steht, ich habe das Gefühl, keinen festen Boden mehr unter den Füßen zu haben, entsteht ein Schwindel im Zuge einer Somatisierungsstörung durch ein zunehmendes Aufstauen von Erregung, die die physiologischen Kapazitäten überlastet. Hier macht es keinen Sinn, nach einer verborgenen Bedeutung zu suchen. Vielmehr geht es darum, der Person zu helfen, wie sie ihre körperliche Anspannung in etwas anderes transformieren kann. Um zu verstehen, wie eine Somatisierungsstörung entsteht, hilft es, in die Entwicklungspsychologie zu schauen. Nach psychoanalytischer Auffassung erleben Säuglinge ihre inneren Zustände zunächst vorwiegend körperlich. Hier rührt auch der berühmte Satz Sigmund Freuds her: Das Ich ist vor allem ein körperliches. Hunger oder Angst ist für einen Säugling noch nicht im engeren Sinn ein Gefühl, also ein innerer Zustand, den man zuordnen kann, dessen Namen man kennt und den man vor allem in einer Art psychischen Binnenraum erlebt, in dem man darüber nachdenken, den man aushalten oder aufschieben kann. Hunger ist für Säuglinge vorwiegend ein Zustand eines bedrohlichen körperlichen Ungleichgewichts. Etwas fehlt, zieht, zwickt, verursacht Schmerz und Unwohlsein und erzeugt massive innere physiologische Anspannung. Sie lässt den Säugling zunächst unruhig werden. Er zappelt mit seinen Händchen oder Beinchen oder gluckst unzufrieden, bis er die unerträgliche Spannung schließlich in einem Schrei artikuliert. Feinfühlige Eltern greifen diesen Zustand meist ja schon vorausschauend auf, geben dem Kind Milch. Aber sie greifen auch seine chaotischen Körperzustände auf und fangen an, sie psychisch zu regulieren. Etwa, indem sie diesem Zustand einen Namen geben und eine bestimmte Sprachmelodie zuordnen. Oh, jetzt hast du aber ganz schön Hunger, gleich habe ich was für dich. Ein Vorgang, den wir in Folge 33 schon unter dem Begriff Containing kennengelernt haben. Über viele solche Situationen hinweg lernt der Säugling langsam, seine inneren Zustände selbst zuzuordnen. Durch die wiederholte Erfahrung des Verstandenwerdens beginnt ein Kind, sich selbst zu verstehen. Das, was ich habe, ist Hunger, oder oh, jetzt fühle ich Angst. Wichtig für die Frage der Psychosomatik ist, dass mit diesem Prozess auch eine zunehmende Psychisierung einhergeht. Das bedeutet, ein Körperzustand wird zu einem mentalen Zustand. Hunger oder Angst ist nicht mehr allein ein körperliches Angespannt- und Mitgerissensein, sondern ein Wort und ein bestimmtes Gefühl, das auch über Denken und Sprechen zugänglich ist. Auf diese Weise entsteht in psychoanalytischer Perspektive durch Beziehungserfahrungen allmählich psychischer Raum. Ein Grundlagentext, der diesen Vorgang beschreibt und auf psychosomatische Erkrankungen bezieht, entstammt der Feder der Psychoanalytiker Serge Lecour und Marc-André Bouchard. Wichtig ist aber, dass sich psychische Zustände nie ganz vom Körperlichen lösen können, die Pflanze Psyche sich nie von ihrem Wurzelwerk des Körpers trennen kann, sondern beide in einen integrierten Zustand zueinander finden müssen. Man beginnt, in dieser verbreiteten Metapher gesprochen, seinen eigenen Körper zu bewohnen. Etwa sich auf ihn abzustimmen, sorgsam mit seinem Körper umzugehen, auf seine Signale zu hören, ihn zu genießen und sich wohl in ihm zu fühlen oder auf Missempfindungen feinfühlig zu reagieren. Tatsächlich bleibt es eine lebenslange Aufgabe, Körperzustände ins Psychische zu übersetzen, innere Bilder zu schaffen, Worte zu finden, etwas denk- und fühlbar zu machen. Das merkt man zum Beispiel, wenn wir von einer Lebenssituation besonders betroffen sind, etwa einem Trauerfall. Die Nachricht fährt uns in den Leib, erzeugt ein Erstarren oder Zittern, ein Brechen der Stimme, einen Kloß im Hals, Übelkeit oder gar körperlichen Schmerz. Wenn wir uns mit dem Trauerfall auseinandersetzen, beginnen wir allmählich, diese zunächst ganz körperlichen Zustände auch in Gefühle zu übersetzen, des Schreckens, der Betroffenheit, der Trauer und schließlich in Worte, die wir anderen Menschen mitteilen können. Die Trauer erfährt gewissermaßen eine Transformation vom Körperlichen ins Psychische, wobei der Körper immer beteiligt bleibt, wie uns ja auch Worte, wenn sie wirklich etwas bedeuten, körperlich berühren können. Die Übersetzung ins Psychische entlastet den Körper von der Spannung, mildert das Körperliche ab, macht aus einer ungebundenen Spannung eine psychisch gebundene Spannung, aus einer diffusen Erregung eine innere Gestalt. Psychoanalytiker sprechen hier auch von einer Repräsentation, einem inneren Bild. Eine Somatisierungsstörung im psychoanalytischen Sinne besteht darin, dass dieser Prozess der inneren Übersetzung gestört ist. Dies kann durch die eigene Biografie bedingt sein, etwa wenn man nie gelernt hat, die eigenen Gefühlszustände zuzuordnen. Man denke etwa an ein kleines Kind, das zu viel alleine gelassen wird. Angst und Verzweiflung bemächtigen sich des Kindes auf einer körperlichen Ebene. Die innere Anspannung wächst, aber nirgends eine Person, die ihm hilft, diese Spannung zu mildern. Das kleine Kind hat noch nicht die Fähigkeit, sie selbst in einen hilfreichen Gedanken zu verwandeln. Mama kommt gleich wieder. Das Kind kann diesen Gedanken, das innere Bild der Mutter, die Mutterrepräsentation, vielleicht für Sekunden oder Minuten unter großer Anstrengung aufrechterhalten, aber nicht länger. Die innere Spannung und Erregung wachsen ins Unerträgliche, das ja noch ganz zarte und im Stehen begriffene Ich droht, überwältigt zu werden. Wiederholt sich diese Erfahrung regelmäßig, muss das Kind Strategien entwickeln, wie es mit diesen eigentlich traumatischen Zuständen umgeht. Auf diese Weise entstehen Formen einer sehr körpernahen Abwehr, also des Versuchs, unerträgliche körperliche Zustände erträglich zu machen. Diese können, wenn das Kind keine alternativen Erfahrungen macht, zu lebenslangen Umgangsformen mit dem eigenen Körper werden. Sebastian Leikert hebt in seinem Aufsatz drei körperliche Abwehrformen hervor. Erstens Petrifizierung, also Verhärtung, Versteinerung. Etwa in dem Versuch, eine Art Gegenkraft zu erzeugen, etwa durch eine dauerhaft hohe Muskelspannung. Das Kind ballt die Fäuste, wird am ganzen Körper steif. Der Muskeltonus schafft eine Art Hülle, die inneren Halt verleihen soll, ersetzt sozusagen die liebevolle Umarmung durch einen haltgebenden Panzer. Dadurch aber versteinert auch die lebendige Beziehung zum eigenen Körper. Es verbleibt meist ein Zustand dauerhafter Angespanntheit, der nicht selten von nervösen Symptomen, Zappeln, Beinunruhe, zittrige Hände begleitet wird, die das Grollen des Vulkans unter der Gesteinsplatte anzeigen. Zweitens, Wahrnehmungsabwehr. In den Worten Leikerts, das systematische Vermeiden der körperlichen Selbstwahrnehmung. Hier besteht die Abwehr darin, psychisches und körperliches Erleben voneinander zu trennen, eine Körper-Psyche-Dissoziation herzustellen, sozusagen die Tür zu jenem körperlichen Untergrund zu verschließen, um den Kontakt mit bedrohlichen Zuständen zu vermeiden. Nichts tun, was irgendwie den Körper fühlbar machen könnte. Eine Person hat schließlich fast gar keinen Zugang mehr zum eigenen Körper, hat damit aber auch kein Gespür für sich selbst. Der eigene Körper wird zu einem Fremdkörper. Krankheiten oder alle Arten von körperlichem Ungleichgewicht, allergische Ausschläge, Atembeschwerden, können allerdings die Tür zum körperlichen Untergrund leicht aufreißen, führen dann nicht selten zu katastrophischen inneren Zuständen, wie sie im Zuge einer Panikattacke typisch sind. Eine Extremform eines dissoziierten Verhältnisses zu sich selbst wäre das sogenannte operationale Denken, von dem wir bereits in Folge 52 gehört haben. Drittens, Selbststimulation. Der Versuch, das körperliche Erleben zu steuern, mithin zu disziplinieren. Die Person versucht, meist aus dem Gefühl heraus, sich gerade nicht spüren zu können, durch selbst geschaffene Reize einen Moment von Lebendigkeit herzustellen. Begonnen beim Kind, das sich in die Hand beißt oder in Stereotypien verfällt. Leikert nennt als Beispiel für das spätere Lebensalter etwa exzessives sportliches Training, das eine solche Funktion übernehmen kann. Natürlich aber nicht immer einen pathologischen Hintergrund hat. Denkbar wäre aber auch das ständige Aufsuchen aufregender oder riskanter Situationen, Thrills, oder sexueller Selbststimulation, die einen suchtartigen Charakter annehmen kann, wie in manchen Perversionen. Weitere Entwicklungslinien wären etwa, dass sich ungebundene körperliche Erregung immerzu in mithin nervöse Handlungen umsetzt, Anspannung nur ertragen werden kann, indem sie impulshaft ausagiert wird, ohne gutes Gespür für sich und seine Grenzen. Oder die Person bildet einen übermäßigen Denkapparat aus, der aber nicht mit dem Körper integriert ist. Es ist ein Versuch, ungebundene Spannung durch Gedankenarbeit zu bewältigen, was meist in einem getriebenen Denken, Grübeln, Ideen resultiert, die aber nicht wirklich Halt finden. Ein besonderer Zusammenhang besteht zwischen psychosomatischen Symptomen und der Psychologie eines Traumas. Man kann sagen, Traumatisierungen haben immer eine körperliche Dimension. Die Definition eines Traumas besteht, wie wir in den Folgen 34 bis 36 gehört haben, gerade darin, dass die psychischen Kapazitäten überwältigt werden. Ein Trauma ist nicht nur ein schlimmes Geschehen, sondern etwas, das sich nicht mehr sagen, nicht mehr denken lässt. Jedem Trauma wohnt ein Moment des Ungeheuerlichen inne. In die Sprache der Psychoanalyse übersetzt, etwas, das sich psychisch nicht repräsentieren lässt. Dies bedeutet, dass der Schrecken des Traumas in der Regel zunächst rein körperlich bleibt. Eine überwältigende Desorganisation des eigenen Erlebens, die nicht die Gestalt von Gedanken gewinnen kann, deshalb auch nicht mitteilbar, mit anderen teilbar ist, sondern im eigenen Körper eingeschlossen bleibt. Meist werden traumatische Erfahrungen innerlich abgekapselt, verbleiben wie ein Fremdkörper im eigenen Selbst. Dies nicht selten, indem ganze Bereiche des körperlichen Erlebens dissoziiert sind, entsprechend der vorherrschenden Abwehrformen. Die Person ist etwa in einer dauerhaften körperlichen Angespanntheit und Wachsamkeit oder etwa in Form einer rückzügigen Verarbeitung ständig müde, kraftlos, erschöpft, der Körper gewissermaßen lahmgelegt, damit er nicht überwältigend wird. Nicht selten gibt es einen Wechsel von Hyper- und Hypoarousal, also einer besonders empfindlichen Wachsamkeit, beispielsweise beim leisesten Geräusch zusammenzucken, weil man permanent etwas Schlimmes erwartet, und einer auffallenden Resonanzlosigkeit, etwa auf Ansprache nicht reagieren, weil nichts mehr durchdringt, die Aufmerksamkeit von der Welt abgezogen ist. Aus der Perspektive der Psychoanalyse geht es darum, die psychische Verarbeitung anzuregen, einer Person dabei zu helfen, das Trauma denken und mitteilen zu können. Nach Sebastian Leikert ist es wichtig, in der therapeutischen Arbeit dabei nicht zu kognitiv vorzugehen, sondern den Spuren des Traumas im Körper nachzugehen, sozusagen erst einmal die Sprache des Körpers zu hören. Über seine Technik der sogenannten somatischen Narration hören wir ausführlich in unserem Lesekreis, dazu mehr im Anhang der Folge. Ein ganz eigenes Thema wären zudem körpertherapeutische Ansätze, die eine eigene Podcast-Folge verdienen. Vielleicht lassen sich viele Missverständnisse überwinden, die auf dem Feld der Psychosomatik entstehen, wenn man sich einen Gedanken aus der sogenannten philosophischen Anthropologie vergegenwärtigt, der auch für die Psychoanalyse wegweisend ist. Nämlich, dass wir in gewisser Hinsicht zwei Körper haben. Einen biologischen Körper, der sich nach naturwissenschaftlichen Prinzipien untersuchen lässt, dessen Eigenschaften man messen und beobachten kann. Der biologische Körper hat feste Maße, zum Beispiel 1,80 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Zugleich haben wir auch einen psychologischen Körper, also ein innerliches und sehr subjektives Körpererleben. In der philosophischen Anthropologie nennt man den psychologischen Körper Leib, etwa in der berühmten Formel des Philosophen Helmut Plessner: Wir sind ein Leib und wir haben einen Körper. Während der biologische Körper eine Außenperspektive bezeichnet und deswegen für andere auch sichtbar und prinzipiell zugänglich ist, beschreibt der psychologische Körper eine Innenperspektive, die ungleich schwerer festzulegen ist. Das Empfinden des psychologischen Körpers ist meist inselhaft und nicht dem Lehrbuch der Anatomie entsprechend. Bestimmte Bereiche sind fühlbar, während der größte Teil des Körpers im gesunden Zustand nicht wahrgenommen wird. Wenn eine Störung auftritt, etwa Zahnschmerzen, bildet sich um diesen Schmerz herum eine Empfindungsinsel. Der Zahn wächst im Erleben über seine objektiv feststellbare Größe an. Es ist, als ob das ganze Körper selbst von diesem Zahn eingenommen wird. Oder, für die meisten Menschen liegt hinter den Augen eine Art innerer Raum, in der das Ich oder das Bewusstsein beheimatet ist und der irgendwie ein Zentrum ist, von dem aus wir der Welt begegnen. Obwohl sich ein solcher Hohlraum im biologischen Körper nicht finden lässt. Während unser biologischer Körper seit einigen hunderttausend Jahren nur wenigen Wandlungen unterlegen ist, ist das Empfinden des psychologischen Körpers sehr stark von der Kultur geprägt. So empfinden etwa andere Kulturen das Zentrum des Ichs nicht hinter den Augen, sondern im Brustbereich oder orientieren das Ich-Gefühl eher in Richtung des Gehörs. Unsere Lebensgeschichte schreibt sich in unseren biologischen Körper ein. Die Zigaretten in Haut und Lunge, der Sport in die Muskulatur, die Arbeit am Computer in die Augen, die glücklichen Momente in unsere Lachfalten. Unsere Geschichte schreibt sich aber auch, und hier in besonderer Weise unbewusst, in unseren psychologischen Körper ein. Dies in den guten Erfahrungen, dem Gefühl des warmen, wohligen, erfüllt oder umhüllt Seins, aber auch in den Beschädigungen, die wir in unserem Leben erleiden. Frauen, deren Körper in unserer Gesellschaft von früh an sexualisiert werden, leben in einem anderen Verhältnis zu sich als Männer, die diese Erfahrung in dieser Ausprägung nicht machen. Ein Mensch, der Mobbing-Erfahrungen gemacht hat, etwa wegen seiner Kopfform verspottet wurde, tritt in ein ganz anderes psychisches Verhältnis zu seinem eigenen Körper als ein Mensch, der andere Erfahrungen gemacht hat. Regionen des Körpers, die anderen Menschen überhaupt nicht bewusst sind, werden in seinem Erleben zu Inseln der Scham. Im psychologischen Körper bildet der eigene Kopf unförmige Stellen aus, die im biologischen Körper nicht zu sehen sind. Eine Therapie im Sinne Sebastian Leikerts würde nicht nur darin bestehen, die Person gewissermaßen Kraft des Spiegels und guter Argumente von der Unsinnigkeit ihres subjektiven Gefühls zu überzeugen, sondern mit ihr gemeinsam jene traumatische Kapsel aufzusuchen, die sich an jener gefühlten Stelle des eigenen Kopfes befindet, um sie aufzulösen. Es ist diese Ebene, um die es oftmals bei psychosomatischen Symptomen geht, gerade wenn sie die Male einer traumatischen Erfahrung tragen. Unsere Psyche ist, so die psychoanalytische Auffassung, einmal aus unserem Körper hervorgegangen. Ob sie hierzu einen göttlichen Hauch empfangen musste, dürfen wir als Psychoanalytiker offen lassen. Psyche und Körper können sich aber niemals voneinander lösen. Unser Ich bleibt an den Körper gebunden. Der Körper ist unser Zuhause auf dieser Welt und für unser Leben ist es die entscheidende Frage, wie wir in diesem Zuhause wohnen.